Und das bedeutet, dass du höchstwahrscheinlich noch nie in deinem Leben vorher was vom Ehrenamt als Chefin gehört hast und plötzlich diesen DIN A4-Umschlag, den ich auch bekommen habe, vom Landgericht oder von einem Amtsgericht im Briefkasten hast. Und da steht drin, sie sind jetzt Chefin oder sie sind jetzt Chefe. Und dann musst du mitmachen, ob du möchtest oder nicht.
Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next-Gen Lawyers und Next-Gen Law Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Saez-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Hallo Anton, ich begrüße dich herzlich im Legal Truffles Podcast als ersten Chefluencer.
Hallo Jana, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, heute dabei zu sein.
Es wird ein so spannendes Thema. Wir hatten schon ein so tolles Vorgespräch. Klar, auf LinkedIn kennengelernt. Wir kannten uns vorher nicht und es hat einfach schon Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ja, was du tust, wer du bist, auch deinen gesamten Werdegang zu sehen. Und deswegen herzlichen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Sehr, sehr gerne.
Ja, ich stelle Anton euch Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal vor, damit ihr wisst, wer hier bei mir sitzt. Und zwar hat Anton ein Bachelor- und Masterstudium in der Wirtschaftspsychologie absolviert. Er ist im Bereich E-Learning und Employer Branding spezialisiert in seinem beruflichen Umfeld. Aktuell in seinem Hauptjob ist er Employer Branding Specialist bei einem IT-Unternehmen und er hat noch eine Nebentätigkeit bei einem Versicherungsmakler als Social Media Manager. Und das Spannende, was das heutige Thema wird, ist, dass er seit Januar 2024 am Landgericht in Hamburg ehrenamtlich als Chef tätig ist und er berichtet dazu auch bei LinkedIn mit mittlerweile über 5.400 Followern als selbsternannter Chefluencer zu den Hintergründen seiner nebenberuflichen Tätigkeit. Anton, du darfst gerne ergänzen und dich auch nochmal vorstellen.
Ja, vielen Dank, Jana. Du hast meine beruflichen Stationen und Spezialisierung schon sehr, sehr gut abgedeckt. Ich habe noch so drei Fun Facts zu mir. Ich esse irgendwie leidenschaftlich sehr, sehr gerne Burger. Ich glaube, ich könnte eigentlich fast jeden Tag in der Woche einen anderen Burger essen.
Gibt es ja auch so viele Variationen.
Ja, total.
Voll, ich bin bei dir.
Es ist leider nur ein sehr schweres Essen. Das ist dann immer so der kleine Nachteil daran. Ich ruder allerdings nur auf dem Land und auf der Maschine, nicht im Wasser. Das ist mir dann doch zu umständlich. Und bei der Arbeit höre ich gerne Techno-Musik. Also immer dann, wenn ich mich besonders gut und lange und doll konzentrieren muss, dann mache ich mir Techno-Musik auf die Ohren. Das finden viele ungewöhnlich. Ich kann mich aber irgendwie sehr gut dabei konzentrieren.
Ach, interessant. Also ich kann fast gar keine Musik mehr beim Arbeiten hören, wenn ich fokussiert arbeite.
Ja, bei mir ist es entweder die Techno-Musik oder die Drei-Fragezeichen tatsächlich. Ich bin sehr großer Drei-Fragezeichen-Fan, schon seit ich ein kleiner Junge bin. Und das ist der andere Weg, wie ich bei der Arbeit gerne so ein bisschen Hintergrundgeräusche, ein bisschen Musik dabei habe. Genau.
Sehr coole Kombi. Bis auf Techno bin ich dabei. Ich mache dann die Metal-Schiene, aber das ist ein anderes Thema. Alles klar, ja, sehr cool. Dann lass uns doch echt einfach mal direkt in die Vollen gehen. Du warst ja bisher weder in der Kanzlei, noch hattest du mit der Justiz zu tun, also auch nicht auf dem privaten Wege. Wie bist du denn in die Gerichtswelt und zu diesem Ehrenamt gekommen?
Ja, ich hatte tatsächlich vorher wirklich gar keine Berührungspunkte mit dieser Welt. Ich glaube, ich bin da auch nicht der Einzige. Ich habe irgendwie Anfang 2023 mir gesagt, ich möchte gerne mal ein neues Ehrenamt anfangen. Das war so ein New Year's Resolution, die ich irgendwie schon Jahre vor mir hergeschoben habe. Und dann bin ich im Frühjahr, ich glaube, das war so März 2023, auf das Ehrenamt als Chef aufmerksam geworden, weil viele große Medien damals darüber berichtet haben. 2024 hat die neue Amtsperiode angefangen und da war eben so Frühjahr 2023 die Bewerbungsphase dafür. Und dann habe ich mich da ein bisschen informiert und habe mich dann beworben am 20. März tatsächlich 2023 und habe irgendwie so zwei Seiten Bewerbung Bewerbung. Also es war einfach nur so ein Formular ausgefüllt mit ein paar persönlichen Daten und an das Bezirksamt geschickt. Und das ging auch total schnell. Das war sogar digital per E-Mail. Da musste ich nicht mal mehr einen Briefumschlag
persönlich,
rausholen.
Oder? Ja.
Genau. Und ja, dann hatte ich das irgendwie abgeschickt und eine Kopie irgendwo in irgendeinen Ordner verfrachtet bei mir im Regal. Und dann dachte ich, ja, mal gucken. Ich wusste eben sowieso nicht, wann ich eine Rückmeldung kriege, ob das überhaupt was wird. Ich wusste auch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Aber erstmal war das Thema dann irgendwie dann so vom Tisch.
Abgehakt. Ja, so, also dann abgehakt, gelocht, weggestellt. Du bist im Urlaub gefahren, das weiß ich. Ja, dann bist du zurückgekommen und hast Post vom Landgericht gehabt. Das war dann, wie du sagtest, ein Schockmoment.
Ja, das. Ich war mit meiner Familie, meiner Freundin 3 Wochen im August im Italienurlaub und ich hatte, wie gesagt, überhaupt keinen Plan, wann und wie ich Rückmeldung zu meiner Bewerbung als Chefe bekomme. Und dann komme ich aus dem Urlaub wieder, stehe da vorm Briefkasten, große Koffer, alles noch dabei. Und sie halt so einen Briefumschlag aus dem Briefkasten, auch noch DIN A4, also wichtig. Und dann steht da natürlich dick und fett drauf, dass der vom Landgericht Hamburg kommt. Und ich hatte, glaube ich, erstmal wirklich einen Herzstillstand. Ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt oder was da überhaupt drinsteht, weil ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass ich mich als Chefe beworben hatte. Gott sei Dank hat meine Freundin, die da neben mir stand, dann schnell geschaltet und meinte, hey, du hast dich doch irgendwie vor ein paar Monaten als Chefe beworben. Und dann habe ich da on the spot diesen Umschlag noch aufgerissen und habe da drin dann tatsächlich die Bestellung gefunden, also das offizielle Schreiben vom Landgericht Hamburg, dass ich als Chefe bestellt bin und dem Landgericht Hamburg zugeordnet wurde. Das war erstmal das. In dem Briefumschlag war dann noch so eine Infobroschüre und irgendwie so ein paar andere wichtige Blätter, die ich mir in Ruhe dann danach durchgelesen habe. Und dann wusste ich zumindest schon mal, okay, ich bin offiziell Chefe ab 2024. Aber so richtig einen Plan, was und wie und wann und wo geht's los und was erwartet mich, den hatte ich da noch gar nicht. Und das habe ich mir dann wirklich so Stück für Stück erst in den nächsten Wochen, nachdem ich die offizielle Berufung erhalten habe, erarbeitet, genau.
Ja, also war das wirklich so, ja, keine Ahnung, wann es losgeht. Wenn der nächste Anruf oder der nächste Brief kommt, dann geht's los. Quasi so.
Ich wusste, dass ich zu den Verfahren, an denen ich als Chefe teilnehmen soll, noch mal oder jeweils extra geladen werde. Das ist auch immer noch so, also das passiert für jedes Verfahren neu, aber ich wusste, wie du richtig gesagt hast, Jana, gar nicht, wann es losgeht. Also ich wusste, ich bin ab 1. Januar 2024 Chefe und ich wusste auch, dass es dann jederzeit losgehen kann. Aber, und das ist auch heute immer noch ein Punkt, ist, ich weiß nicht, wann eine Ladung kommt. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nie, was mich erwartet, wenn ich an einem neuen Gerichtsverfahren teilnehme.
Und in welchem Umfang.
Und das ist dann immer wieder eine kleine Überraschung. Also mittlerweile bekomme ich die Ladung nicht mehr per Post, sondern per Telefon, also per Anruf beziehungsweise per E-Mail. Aber ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ich weiß, wenn mein Handy klingelt und ich sehe Landgericht Hamburg, dann weiß ich, oh, es ist wahrscheinlich eine Nachfrage, ob ich zu den Termin XY kann, ob ich da Zeit habe. Aber ich weiß, bis ich tatsächlich im Gericht angekommen bin, auch nie, worum es geht.
Spannend, spannend. Also brauchst du dich auch im Prinzip für eine Sitzung, eine Verhandlung nicht direkt vorbereiten. Du gehst wirklich dahin und dann.
Genau, also eine richtige Vorbereitung vor den einzelnen Sitzungen gibt's nicht. In der Regel, also ich kann bis spätestens eine Woche vor Verhandlungsbeginn geladen werden. In der Regel bekomme ich die Ladung aber deutlich früher. Bisher waren es bei mir immer so 1 bis 2 Monate vorher.
Das ist ja gut kalkulierbar dann, ne?
Dann ist es gut kalkulierbar und in der Ladung steht dann auch immer, auf wie viele Gerichtstermine die Verhandlung angesetzt ist. Da steht dann immer der erste Starttermin und wann ich wo sein soll. Und dann stehen da die weiteren Termine drin. Die Verfahren müssen nicht immer so lang gehen wie angesetzt. Mal gehen sie länger, mal gehen sie kürzer. mal kommt es genau hin, aber ich habe dann zumindest schon mal einen Plan, wann und wie oft ich ins Landgericht muss und wie lange die Sitzungen angesetzt sind. Ich kann das also schon mal so ein bisschen mit meinem beruflichen und privaten Terminkalender abgleichen.
Ja.
Ich bin da auch in der Kommunikation an mein Team auf der Arbeit und meinen Vorgesetzten super transparent und erzähle denen auch jedes Mal, wenn ich geladen werde, wann und wie und wo und überhaupt. Und dann kann ich das schon mal so ein bisschen drumherum organisieren, aber inhaltlich kann ich mich nicht vorbereiten.
Mhm.
Also ich kann immer noch mal so ein bisschen die theoretischen Informationen durchgehen. Wie läuft eine Gerichtsverhandlung ab? Wie führen wir eine Beweisaufnahme durch und eine Beweiswürdigung? Und wie laufen Beratungsgespräche ab? Aber die eigentlich fallspezifischen Informationen, die bekomme ich ohnehin erst, wenn ich im Gerichtssaal sitze. Und bis dahin bin ich dann auch einfach komplett im Unklaren, was das angeht.
Mhm. Beratungsgespräche dann unter euch schöffen, zu welcher Entscheidung ihr dann kommt.
Genau, also aktuell bin ich jetzt für dieses Jahr, für 2025, einer großen Strafkammer zugeordnet. Das sind in meinem Fall zwei Richterinnen und zwei Schöffen inklusive mir. 2024 war ich zum Beispiel an der kleinen Strafkammer. Das war dann eine Richterin, eine Schöffin und ich. Die Zusammensetzung ist ja unterschiedlich zwischen kleinen und großen Strafkammern, auch was wir verhandeln, also welche Straftaten wir verhandeln. Jetzt aktuell kann ich alles von vorsätzlicher Körperverletzung über Totschlag, Mord bis hin zu Vergewaltigung verhandeln. Eben das ist das, was ich vorher nicht weiß. Das heißt, in der Regel haben wir, bevor die eigentliche Verhandlung beginnt, ein kleines Briefinggespräch unter uns, also mit den Richterinnen und dem anderen Schöffen, wo wir schon mal erste Details über den Fall erfahren und dann die offizielle Eröffnung im Verhandlungssaal, da erfahre ich dann tatsächlich, was der angeklagten Person vorgeworfen wird und worin die Straftatbestände bestehen. Und dann, genau, haben wir während des laufenden Verfahrens immer mal wieder ziehen wir uns zu Beratungsgesprächen zurück. Das ist der geheime Teil meiner ganzen Tätigkeit, also all das, was in diesen Beratungen gesprochen wird, egal von welcher Partei, ist geheim.
Mhm.
Und die Beratungsgespräche, die finden immer wieder zwischendurch statt und dann gibt's in der Regel am Ende, also wenn die Schlussplädoyers gesprochen wurden von der Staatsanwaltschaft und von der Verteidigung, ein längeres Beratungsgespräch, wo wir dann tatsächlich über die Urteilsfindung beraten. Also die Frage stellen, ist die angeklagte Person schuldig oder nicht?
Mhm.
Und wenn ja, also wenn wir sie schuldig sprechen, welches Strafmaß setzen wir an? Und das bildet dann tatsächlich zusammen mit unserer Begründung am Ende das Urteil.
Du sagtest, dass du ungefähr eine Woche, ein paar Tage vorher ein Briefing bekommst für die Verhandlung oder die Straftat, die ansteht. Hast du die Option abzulehnen? Zu sagen, machst du nicht? Kannst du nicht?
Das Briefing bekomme ich tatsächlich erst am Tag der Verhandlung selbst vor Ort. Ich weiß also vorher gar nichts. Es gibt bestimmte Gründe, warum ich die Teilnahme ablehnen kann. Der, ich sag jetzt mal, klassischste Grund ist verwandt oder verschwägert mit der angeklagten Person. Also diese Frage wird ja auch immer zum Beispiel ZeugInnen gestellt, wenn sie ihre Aussage vor Gericht tätigen. Ob man verwandt oder verschwägert ist mit der angeklagten Person, das wäre für mich tatsächlich oder auch befreundet. Wenn mir die angeklagte Person bekannt ist, dann kann ich die Teilnahme ablehnen.
Mhm.
Ansonsten ist es schwierig. Also tatsächlich habe ich jetzt gerade den Fall, dass eine neue Verhandlung in meinen Urlaub fällt und ich nicht in Deutschland bin. So, das habe ich meiner Strafkammer mit Vorlauf gemeldet.
Mhm.
Und dann werde ich eben zu entsprechendem Verfahren, das in meinem Urlaub startet, gar nicht erst hinzugezogen, sondern es gibt dann ein oder eine Ersatzchefin, die für mich einspringt. Aber wenn ich vor Ort erfahre, worum es geht und ich keine wirklich harten Ausschlussgründe habe, dann kann ich die Teilnahme also auch nicht ablehnen.
Mhm. Okay. Ist das eigentlich immer freiwillig, das Schöffenamt? Du hast ja eigeninitiativ dich beworben oder gemeldet?
Mhm. Mhm. Nein. Also ich habe mich damals, wie du ganz richtig gesagt hast, Jana, aktiv auf das Ehrenamt beworben, beziehungsweise mich aktiv darauf beworben, berücksichtigt zu werden, wenn die Chefinnen für Hamburg ausgewählt werden. Das ist aber nicht immer der Fall. Der zweite Weg ist, dass du einberufen wirst. Und das bedeutet, dass du höchstwahrscheinlich noch nie in deinem Leben vorher was vom Ehrenamt als Chefin gehört hast und plötzlich diesen DIN A4-Umschlag, den ich auch bekommen habe, vom Landgericht oder von einem Amtsgericht im Briefkasten hast. Und da steht drin, sie sind jetzt Chefin oder sie sind jetzt Chefe. Und dann musst du mitmachen, ob du möchtest oder nicht. Auch da gibt es ein paar Ausschlussgründe, warum du das Ehrenamt ablehnen kannst. Zum Beispiel, wenn du Angehörige pflegst, wenn du in einem systemkritischen Job arbeitest, also im Krankenhaus oder eine Apotheke führst, Politiker oder Politikerin bist oder wenn feststeht, dass du in naher Zukunft ans andere Ende von Deutschland ziehst zum Beispiel. Mhm. Aber in der Regel, und ich habe auch eine Freundin bei mir im Freundeskreis, musst du mitmachen, wenn du als Chefin bestellt wirst oder einberufen wirst. Mhm. Und das dann auch auf die volle Amtszeit von 5 Jahren, also von mir jetzt von 2024 bis Ende 2028 und auch zu allen Verhandlungen erscheinen, zu denen du geladen wirst, weil ansonsten ist auch das eine Straftat, wenn du nicht erscheinst.
Ich bin mir sicher, dass das auch nicht jeder wusste und dass das spannende Infos sind.
Das freut mich.
Die Frage leitet jetzt gerade ganz gut über. Was bedeutet es aus deiner Perspektive, Schöffe zu sein?
Das, finde ich, ist eine ganz schöne und gleichzeitig auch eine große Frage. Für mich ganz persönlich sehe ich mein Ehrenamt als Schöffe, dass ich meinen Teil zu einem fairen Justizsystem beitrage, das in Deutschland, gerade auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wirklich gut funktioniert. Und ja auch ein Teil von einer starken Demokratie ist. Also auch da habe ich das Gefühl, wirklich einen Beitrag zu leisten. Und jedes Urteil beginnt ja immer im Namen des Volkes. Mhm. Und dieses Volk in diesem Urteil, das bin ich und meine Co-Schöffin oder mein Co-Schöffe. Also ich als Schöffe vertrete uns als Volk in diesen Gerichtsprozessen. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig große Rolle. Ein wahnsinnig verantwortungsvolles Ehrenamt, sehr, sehr viel verantwortungsvoller, als ich es mir vorher vorgestellt habe und als es vielleicht auch gemeinhin bekannt ist. Und ich glaube, ich habe als Schöffe da zumindest in der Theorie auch relativ viel Einfluss, zum Beispiel darauf, wie eben halt ein Urteil gefällt wird, ob eine angeklagte Person verurteilt wird oder nicht. Natürlich bin ich Laie, also ich kenne das deutsche Justizsystem ein bisschen, aber nicht wirklich. Mhm. Ich kenne kaum Gesetze, ja, aber das ist auch eben nicht meine Rolle. Dafür gibt es BerufsrichterInnen. Aber trotzdem stelle ich vielleicht hier und da mal aufgrund meines Unwissens in den Beratungen eine unbedarfte Frage, die aber nochmal einen neuen Aspekt aufwirft die nochmal so einen praktischeren Drall in die Beratung reinbringt. Und das ist dann so, wie ich mich auch sehe. Ich beobachte viel während der Verhandlung im Gerichtssaal und darf dann und soll dann während der Beratung eben auch mein Laiensenf sozusagen in die Beratung reingeben. Und deswegen so als einen Satz Antwort auf deine Frage, ich glaube, das Ehrenamt als Schöffe zählt zu den verantwortungsvollsten in Deutschland und es ist super, super, super wichtig. Und es ist super, super wichtig, dass da viele Leute mitmachen, die da auch Bock drauf haben.
Ja, meine Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja meistens schon in der Jura-Bubble, aber vielleicht ist ja dann auch hinterher das Teilen dieser Podcast-Folge nochmal mehr etwas, was mit deiner ganzen wertvollen Tätigkeit, um dieses Ehrenamt weiter zu verbreiten, auch nochmal etwas, was total spannend für deine Community ist. Es klang schon mal ein bisschen mit. Ich würde da gerne noch mal tiefer reinfragen, weil mich das auch total interessiert. Wie viel Einfluss können denn dann Schöffen tatsächlich auf die richterliche Urteilsverkündung nehmen?
Das ist tatsächlich ein Punkt, der auch jetzt derzeit viel und häufig diskutiert wird, weil da, und das ist auch ein bisschen meine Erfahrung, Theorie und Praxis ein kleines bisschen auseinanderdriften. Mal mehr, mal weniger. In der Theorie ist es so, dass ich als Schöffe das gleiche Stimmrecht habe wie auch die Berufsrichterinnen meiner Strafkammer. Das heißt, im krassesten Fall kann es sein, dass wenn du eine Konstellation von einer Richterin und zwei Schöffen hast, dass die Schöffen die Richterin überstimmen, ob eine angeklagte Person schuldig gesprochen wird oder nicht. Das ist ein Extremfall. Aber in der Theorie habe ich relativ viel Gewicht in diesen Beratungen. In der Praxis sieht es ein bisschen anders aus, meiner Erfahrung nach, dass es durchaus nicht immer so ist, dass ich auch an die, sozusagen an das offizielle Konzept der Beratungen gehalten wird, an die offiziellen Abläufe. Und das natürlich schon die BerufsrichterInnen mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen und auch ihren Möglichkeiten der Einschätzung ein bisschen den Ton angeben. Und deswegen kann die Rolle als Chefin durchaus kritisch gesehen werden, was den tatsächlichen Einfluss angeht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Ehrenamt super wichtig ist, um den BerufsrichterInnen so ein bisschen eine Nicht-Jura-Perspektive in die Verhandlung reinzugeben und auch die Urteile, die am Ende von den Strafkammern gesprochen werden, auch eben ein Stück weit zu legitimieren und eben auch, ja, demokratischer zu machen.
Und dass man sich nicht nur im Fachkreis unter Hinzuziehung rein auf die Gesetzesauslagen beruft, sondern halt wirklich im Namen des Volkes dann halt auch mitentscheidet und berücksichtigt. Jetzt hast du ja, das haben wir am Anfang ja gesagt, vorher nicht viel Berührungspunkte zur Rechtsbranche oder zur Kanzlei oder Gerichtswelt gehabt. Wann kam denn der Punkt dann, dass du dich entschieden hast, dein eigenes Branding als Cheffluencer aufzusetzen und auch den Begriff quasi geprägt hast? Du bist ein First Mover auf dem Gebiet.
Ja, das stimmt. Ich mag ein First Mover sein. Es gibt wenig andere Personen, die über ihr Ehrenamt als Chef berichten. Auch das war eine Motivation, dass ich das mache. Das Branding des Cheffluencers, das kommt auch eigentlich gar nicht von mir. Das kommt von einer guten Freundin von mir, von Rita. Grüße gehen raus. Grüße an Rita, die Ende 2024 auf mich zugekommen ist und so meinte, hey, wir sind eigentlich über so HR-Themen connected über LinkedIn. Und sie meinte, ich find's voll cool, was du über dein Ehrenamt berichtest. Und dann hat sie mir direkt Branding-Vorschläge, also Visuals gebastelt und den Namen in den Raum geworfen. Und ich fand das cool. Ich fand das richtig geil und habe dann den Namen übernommen. Mit den 3F da drin tue ich mich immer noch ein bisschen schwer. Cheffluencer ist auch ein kleiner Zungenbrecher, würde ich sagen, aber er fällt eben auf. Ne? Und er gibt eigentlich ganz gut wieder, was ich mache. Und das ist mein reines Privatvergnügen, was ich mache. Also ich mache das neben meinem Hauptjob und neben meinem Nebenjob.
Noch eine Vereinbarkeitssache.
Also nicht nur das Ehrenamt an sich. Das ist natürlich eine Vereinbarkeitssache, gerade mit meinem beruflichen Hauptjob. Aber auch diese ganze Kommunikation darum. Da gehen Abende und Wochenenden für drauf. Und ich habe die ganzen Visuals, die ich nutze und mein Branding, da werde ich von meiner Freundin unterstützt, die Designerin ist und mir da ganz, ganz viel bastelt. ChatGPT ist ein ganz großer Helfer, was die Inhalte angeht. Ich rede natürlich ganz viel mit FreundInnen und Bekannten über mein Ehrenamt und kriege immer wieder Hinweise für neue Themen und neue Fragen. Und so habe ich mir das jetzt, über 5,5 Monate aufgebaut seit Anfang 2025 und ja, gewöhne mich auch daran, jetzt auch sozusagen als Cheffluencer aufzutreten.
Also sehr, sehr respektabel. Alle Achtung, was du da auf die Beine gestellt hast, auch in der Zeit. Fangt an, ab jetzt die Beiträge zu lesen und zu liken. Sie sind wirklich, das ist ein hochwertiger Content. Es macht Spaß, sie zu lesen. Es ist Praxisalltag aus dem Gericht, natürlich anonymisiert, aber es ist wirklich, wirklich gut und es macht Spaß, deine Beiträge zu lesen.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne, klar. Behind the scenes, was war denn dein bisher erfolgreichster Post?
Das musste ich in der Vorbereitung auch tatsächlich nochmal nachschauen. Ich hatte letztes Jahr im Oktober, also 2024, habe ich einen Beitrag gemacht. Das war so ein Beitrag, einer meiner ersten Beiträge aus so einer ganzen Beitragsserie, wo es um Hintergrundinfos zum Ehrenamt geht. Und in dem Beitrag habe ich einfach nur die verschiedenen Rollen von CheffInnen erklärt. Also von Haupt- über Ersatz-, Ergänzungs- und JugendchefInnen. Und das war eigentlich ein total trockener Beitrag. Da habe ich ganz, ganz viele Infos aus einer Infobroschüre mir rausgeholt und das einfach nur mit so ein paar Emojis ein bisschen hübsch aufgebaut. Und dann habe ich den gepostet und der lief 3 Tage ganz normal, wie all meine anderen Beiträge auch. Und dann war ich irgendwie auf dem Samstag mit meinem Opa essen und komme wieder und check irgendwie um Mitternacht mein LinkedIn und sehe, dass dieser Beitrag völlig durch die Decke gegangen ist. Irgendwie 30.000 Impressions,
Was?
300 Reaktionen, 250 Kommentare. Und ich habe dann
Wow.
einen ganzen Sonntag Formel 1 geguckt, das ist meine andere Leidenschaft, und habe dabei Kommentare beantwortet.
Ja.
Das war mein einziger viraler Beitrag bisher.
Ja.
Aber was ich viel, viel schöner finde, ist das, was du vorhin auch angeschnitten hast, Jana, dieses allgemeine Interesse an diesen Themen, das ist da. Also ich habe kaum Beiträge, die floppen, in Anführungszeichen. Und dieses Grundinteresse ist immer da. Und fast zu jedem Beitrag kriege ich 3, 4, 5 neue Personen dazu, die vorher noch nicht auf mich aufmerksam geworden sind. Und dieses allgemeine Interesse, das ist das, was mich motiviert, diese Kommunikation, dieses ganze Thema überhaupt auf LinkedIn zu spielen.
Und das ist ja die schönste Bestätigung, die man bekommen kann.
Absolut. Also ich liebe es, in privaten Gesprächen auch das 27. Mal zu erzählen, was ich als Chef eigentlich mache. Ja, oder wie es ist, einen Fall zu verhandeln. Und ich werde da nicht müde, das immer wieder zu erzählen oder eben auf LinkedIn zu schreiben, weil dieses Ehrenamt braucht so viel mehr Aufmerksamkeit.
Ja.
Und es braucht so viel mehr Aufklärung. Und das hat's verdient, ne? Also das ist so ein wichtiges, verantwortungsvolles Ehrenamt. Und das ist meine Motivation, das alles zu machen. Und wenn dann diese Reaktion dazukommt, dann geht mir das Herz auf. Da bin ich ganz ehrlich.
Also ihr hört, Anton ist wirklich da mit Leidenschaft auch dabei und ich glaube, die Stadt Hamburg hat einen richtigen Schöffen ausgewählt. Anton, ich habe ja auch immer so ein bisschen, versuche ich den Bezug zum Recruiting, zur Personalwelt zu ziehen, weil das ja genau auch meine Steckenpferde sind. Du hast dich in einem Post damit befasst, ob es Nachteile mit sich bringt, dass das Ehrenamt als Schöffe im CV mit aufgenommen wird oder auch im Bewerbungsverfahren thematisiert wird und hast dazu eine Umfrage gepostet. Zu welchem Schluss bist du nach deiner Umfrage, nach der Auswertung und auch durch die Reaktionen und Kommentare gekommen?
Ja, das war ein total cooler Beitrag. Da habe ich den Impuls dafür, der kam von meinem Buddy Luca, der tatsächlich auch Schöffe ist am Landgericht Hamburg, ganz andere Verfahren verhandelt als ich, der aber gerade tatsächlich auf Jobsuche ist und sich das gefragt hat. Und ich dachte, keine Ahnung, ob man das in den Lebenslauf mit aufnehmen sollte oder nicht, aber ich frag mal ein bisschen rum. Und ich habe mir das Ergebnis schon so ein bisschen gedacht, knapp über 80% haben gesagt, ja, das Ehrenamt gehört auf jeden Fall in den Lebenslauf. Ich persönlich sehe das auch so, einfach weil ich dadurch eine Menge Skills natürlich zeige, wie eben halt eine schnelle Auffassungsaufgabe, lange Konzentrationsintervalle, einfach auch das Commitment durch das Ehrenamt, die Verantwortungsübernahme. Aber ich sehe auch die kritischen Stimmen, die da durchaus auch in den Kommentaren kamen. Und ein Argument ist, dass es den Arbeitgeber eigentlich nicht interessieren muss, in Anführungszeichen. Wenn ich als Schöffe ehrenamtlich bin, unterwegs bin und Einsätze habe, dann muss mein Arbeitgeber mich freistellen, ob er will oder nicht.
Mhm.
Er muss mich zwar nicht bezahlen, aber er kann nicht verhindern, dass ich an den Verhandlungen teilnehme. Und ich glaube trotzdem, dass es unbedingt in den Lebenslauf oder mindestens auch in die Kennenlerngespräche rein sollte, dieses Ehrenamt, weil es ist eben mitunter ein extensives zeitliches Commitment oder eben nicht. Aber genau diese Unplanbarkeit der Einsätze sollte transparent kommuniziert werden, egal ob mit einem aktuellen festen Arbeitgeber oder eben halt in jeglicher Art von Bewerbung oder Kennenlernphase mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber.
Weil es dann ja auch viel besser kalkulierbar und planbar wird, ne?
Ja, ganz genau. Und am Ende, und das war auch eine Stimme in den Kommentaren, steht natürlich auch ein bisschen die Frage, wenn ich den Luxus habe, ob ich für einen Arbeitgeber arbeiten möchte, der dieses Ehrenamt, das ich ja so sehr schätze, nicht schätzt. Ne?
Mhm.
Und auch da bin ich der Meinung, dass das wichtig ist. Also, dass mein Arbeitgeber, und dieses große Glück habe ich aktuell, mein Ehrenamt auch schätzt. Na, und eben halt sagt, ja gut, dann bist du eben 4 Wochen in Folge, 2 Tage pro Woche am Gericht. Wir kriegen das schon irgendwie hin mit der Koordinierung und dem Arbeitsvolumen etc.
Ich finde das so wichtig, dass du das sichtbar gemacht hast gerade. Und ich denke halt auch, gerade weil das ja ein seltenes Ehrenamt ist, sensibilisiert das ja auch wieder bei den Arbeitgebern dafür, dass Personen das tun, entweder freiwillig oder weil sie berufen wurden, und sich damit etwas mehr zu befassen, sich wirklich mit dem Rechtsstaat in Deutschland zu befassen und was es dort auch abseits der üblichen, ja, beruflichen Tätigkeiten gibt und womit man sich befasst. Sowas kann ja auch mal wieder erden.
Absolut. Und den Punkt, den du da ansprichst, der ist gerade super wichtig. Dieses Ehrenamt ist nicht selten. Das Problem ist, oder die Herausforderung ist, dass zu wenige wissen, wie häufig es gibt. Ich meine, es gibt 60.000 Menschen von uns, die das Ehrenamt als Chefin in Deutschland ausüben. Allein in Hamburg sind wir fast 4.000 Leute. Und das sind Riesenzahlen. Also in ganz Deutschland sind irgendwo sitzen 60.000 Leute, die einen Arbeitgeber haben, in vielen Fällen, denke ich, der natürlich damit in Berührung kommt mit diesem Ehrenamt. Und darüber hinaus aber, glaube ich, ist der springende Punkt, dass eben viele Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmende oder Selbstständige wenig über dieses Ehrenamt wissen, wie häufig es ist und mit welchem Umfang es daherkommt. Ne? Deswegen hast du absolut recht, dass es eigentlich müsste jeder Arbeitgeber um dieses Ehrenamt wissen. Ne? Mhm. Und jeder Arbeitnehmende auf jeden Fall auch, eben weil es so wichtig ist.
Wird es eigentlich in irgendeiner Form honoriert? Ich meine, viele wissen es, ja, aber ich möchte trotzdem explizit das einmal fragen, weil es ist ja ein Ehrenamt, aber...
Ich kriege dafür Geld, das stimmt, aber nur das, was ich brauche, um jedwege Ausfälle auszugleichen. Also ich habe vorhin gesagt, mein Arbeitgeber muss mich freistellen für die Verhandlung, aber er muss mich nicht bezahlen. So, und in dem Fall bekomme ich meinen Lohn, den ich eben nicht von meinem Arbeitgeber bekomme, dann vom Gericht bis zu einem bestimmten Limit. Und natürlich gibt es sowas wie Fahrtkostenausgleich, wie eine kleine Aufwandsentschädigung. Also das ist tatsächlich sozusagen das einzige Geld, was ich damit verdiene, sind irgendwie 7 Euro die Stunde, die ich als Aufwandsentschädigung bekomme. Ich bekomme natürlich irgendwie bezahlt, falls ich einen Babysitter oder sowas brauche. Das bezahlt mir das Gericht eben, damit mir keine finanziellen Nachteile durch das Ehrenamt entstehen. Aber reich werde ich damit zumindest ein Geld nicht. An Erfahrung schon, aber ein Geld nicht.
Ja. Gab es einen schwierigen Moment in deiner bisherigen Tätigkeit als Schöffe?
Also ich würde sagen, ganz generell ist dieses Ehrenamt als Schöffe nicht nur mit viel Verantwortung verbunden, sondern auch mit einer teilweise sehr hohen, vielleicht auch zu hohen emotionalen und psychologischen Belastung. Das ist einfach so. Ich muss sagen, mit meinen bisherigen Verfahren, an denen ich als Schöffe mitgewirkt habe, hatte ich Glück. Ich kenne andere ChefInnen, die sehr belastende Momente erlebt haben. Wir hatten mal in einem Verfahren einen Strafverteidiger, der wirklich schwierig war für uns zu handeln. Da hatten wir das große Glück, dass wir eine sehr erfahrene Berufsrichterin hatte, die sehr, sehr gut durch das Verfahren geleitet hat. Aber es kann durchaus mal vorkommen, dass es persönliche Angriffe gibt auf einzelne Parteien auf der RichterInnenbank während der Verfahren. Es ist schon so ein bisschen Usus, in Anführungszeichen, dass einige VerteidigerInnen vorher auch googeln, wer da überhaupt auf der Richterbank sitzt. Also natürlich sind die BerufsrichterInnen immer öffentlich einzusehen, wer eben welche Strafkammer leitet. Aber es steht auch öffentlich fest, welche ChefInnen mit auf der Richterbank sitzen, in welchem Verfahren. Und da wird schon ab und zu mal das Smartphone gezückt und eben halt geschaut, was lässt sich über diese Person, über mich als Schöffe denn im Internet so alles finden. Deswegen auch meine ganze Tätigkeit als Schöffluencer ist nicht ganz ohne Risiko. Ich muss natürlich darauf achten, was ich erzählen darf und was nicht. Aber auch bei den Sachen, die ich erzählen darf und auch erzähle, mache ich mich immer ein Stück weit angreifbar. Und je mehr ich darüber berichte, desto exponierter bin ich natürlich. Dass Verteidigung Anträge auf Befangenheit stellen, mich von Gerichtsverfahren ausschließen wollen, etc. pp. Also da gibt's schon auch Momente, wo ich mir denke, oder Momente, die ich von anderen Chefinnen gehört habe, wo ich denke, uff, das sind schon einschneidende Sachen. Also da muss man erstmal mit klarkommen. Und da muss man irgendwie emotional resilient sein, um tatsächlich auch das alles zu verarbeiten.
Hättet ihr denn die Möglichkeit, psychologische Beratung oder Unterstützung in Anspruch zu nehmen, bei zum Beispiel besonders extremen Straftaten, die verhandelt werden?
Meines Wissens nach gibt es am Landgericht Hamburg, für das ich ja sprechen kann, kein wirklich öffentlich aktives Angebot einer Supervision zum Beispiel oder einer psychologischen Beratung. Wir haben halt immer unsere Strafkammer respektive die Vorsitzende Richterin oder den Vorsitzenden Richter als Anlaufstelle für alles. Und das sind in meiner Erfahrung nach, ich hatte immer sehr viel Glück mit denen, sehr offene, kommunikative Menschen, denen auch viel daran liegt, wie wir uns als Chefinnen fühlen in unserem Ehrenamt. Es gibt lange Debriefings mitunter, wo auch da nochmal ganz ausführlich darüber gesprochen wird, wie wir damit
stattfindet.
Genau,
ja,
wo
ja.
wir in Beratungsgesprächen die Verhandlungen nochmal aufarbeiten. Aber so dieses wirklich ja offen kommunizierte Angebot einer unabhängigen Beratungsstelle oder unabhängigen Sprechstunde zum Beispiel für die psychologische Beratung für Chefin, da ist, glaube ich, noch Potenzial. Also wenn es das gibt, dann habe ich noch nicht davon gehört. Und ich glaube aber, das wird durchaus Sinn ergeben.
Ja, ist vielleicht eine Content-Idee. Anton, nachdem du dich quasi so warm gelaufen hast mit deinen Beiträgen und dem Aufbau deiner Brand als Chefluencer, ist mir nicht entgangen, dass du vor circa 2 Monaten gepostet hast, eventuell ein eigenes Buch genau zu dieser Thematik zu veröffentlichen. Magst du mal berichten, wie der Stand ist, was die nächsten Projektziele sind?
Dieser Beitrag war ein Commitment für mich. Ich will schon seit Jahren ein Buch schreiben. Und das war auch so ein Neujahrsziel, das ich immer wieder vor mir hergeschoben habe. Und dieses Jahr habe ich ja nun ein Thema auf dem Tisch, worüber ich wirklich gerne auch schreiben möchte, ja, mit meinem Ehrenamt als Chefe. Und dank der LinkedIn-Beiträge habe ich schon wahnsinnig viel Rechercheergebnisse, wahnsinnig viele Texte. Und daraus mache ich gerade ein Buch, das stimmt. Ich bin gerade dabei, die Einleitung zu schreiben. Ich habe aufgrund meiner LinkedIn-Beiträge schon, ich glaube, fast 40 Seiten zusammen an Text. Ich bin relativ gut committed. Ich bin relativ gut dabei, immer hier und da was an dem Buch zu schreiben. Dadurch, dass ich keinen Zeitdruck oder Deadlines habe, klappt das noch nicht ganz so gut. Ich bin aber gerade auch schon am Überlegen, wie mache ich es mit dem Publishing? Habe mich neulich mit einer Freundin von einer Freundin unterhalten, die schon Bücher veröffentlicht hat. Ich muss ein Exposé schreiben, ich muss an Verlage rantreten, ich muss irgendwie schauen, finde ich jemanden, der mir das verlegt und mir damit ganz viel Arbeit abnimmt. Und genau.
Kleiner Tipp, es gibt auch ganz viele juristische Verlage.
Ich bin gerade dabei, diese Verlage zu scouten und zu gucken, ja, an wen könnte ich mal so ein Exposé schicken. Da bin ich auch für jeden Tipp, jeden Hinweis echt absolut dankbar. Und weil ein Buch nicht genug ist, habe ich auch schon das nächste Projekt in der Pipeline, das tatsächlich noch ganz, 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 ganz am Anfang steht. Aber ich kann es hier schon mal exklusiv anteasern. Eventuell
Premiere.
Wird gegen Ende des Jahres, vielleicht auch schon ein bisschen früher, auch Bewegtbild eine Rolle spielen. Ich habe zwei Befreundete oder einen befreundeten Regisseur, der eine Filmfirma hat, eine Filmproduktionsfirma, und der sich auch sehr für mein Ehrenamt interessiert. Und vielleicht könnte da in 3, 4 Monaten, 5 Monaten vielleicht die ersten Ergebnisse davon kommen.
Wow, wir sind sehr, sehr gespannt. Ja, vielen Dank, dass du hier schon das Geheimnis gelüftet hast. Das ist ja mega secret. Ja, Anton, wir sind jetzt im Abschlussbereich angekommen und ich habe noch 2 schöne Fragen, die ich auch allen meinen Gästen stelle. Und zwar einmal, was wäre denn dein Takeaway für die Zuhörer und Zuhörerinnen in puncto Vereinbarkeit von Berufsleben und einem Ehrenamt als Chefe?
Das ist eine ganz spannende Frage. Das werde ich tatsächlich auch ab und zu von FreundInnen gefragt, die von dem Ehrenamt noch nie was gehört haben. Ich glaube, das Ehrenamt als Chef ist nicht nur wahnsinnig verantwortungsvoll, sondern es ist ein super cooler Weg, Einblicke ins deutsche Justizsystem zu bekommen. Also wie funktioniert eine dieser fundamentalen Säulen, auf denen unser Staat steht, eigentlich genau? Und gleichzeitig aktiv dazu beizutragen, dass dieses Justizsystem, diese Säule läuft und funktioniert und eben auch ein Teil einer funktionierenden Demokratie ist. Das, also es ist ein Ehrenamt mit sehr viel Impact, ja, wie man in der Business Bubble sagen würde. Gleichzeitig ist es ein Ehrenamt, was mitunter schwierig auszuüben ist. Gerade dieser Punkt der schweren oder sehr, sehr stark reduzierten Planbarkeit der Einsätze, wann bin ich wie lange in welchem Verfahren am Gericht, ist einfach ein Faktor, für den ich im Arbeitsleben, aber auch im privaten Kontext sehr viel Flexibilität brauche. Ich habe die. Ich habe einen Job, in dem ich die Flexibilität habe. Ich habe keine Kinder. Ich bin, was Orte zum Arbeiten, zum Leben etc. angeht, sehr flexibel. Ich weiß, es geht vielen nicht so. Deswegen mein Appell ist gerade auch, weil es so wichtig ist, dass sich viele junge Leute engagieren in diesem Ehrenamt, dass sich junge Leute engagieren im Ehrenamt, weil ihr bringt eigentlich die besten Voraussetzungen dafür mit. Wenn ihr sogar Deskworker seid mit Homeoffice-Möglichkeit, dann ist es prädestiniert dafür, dass ihr dieses Ehrenamt ausübt und dass ihr euch darauf bewerbt und eben halt auch sagen könnt, ich leiste meinen Beitrag zu einer funktionierenden Demokratie in Deutschland und sitze nicht zu Hause und sage, ja, die anderen werden das schon richten. Und deswegen ist auch mein Appell, mein Ziel, meine Motivation hinter all meiner Kommunikation auf LinkedIn, hier in diesem Podcast, dass sich die Leute aktiv auf dieses Ehrenamt bewerben, wenn sie da Bock drauf haben.
Ihr habt's gehört, diejenigen, die noch nicht Volljuristen sind. Ich werde da was mit in die Shownotes packen. Letzte Frage. Wen nominierst du als Legal Truffle in Sachen Vereinbarkeit und möglichen nächsten Gast für diesen Podcast?
Eine Frage, die für mich gar nicht so einfach zu beantworten war, weil ich eben in dieser Legal Bubble gar nicht so sehr unterwegs bin. Ich folge allerdings.
Die Text Bubble auch.
Ich folge allerdings dem Daniel Grewe von Mädchen und Mandanten.
Kenne ich.
Genau, ein Anwalt mit 3 Töchtern. Und ja, der erklärt seinen Töchtern an sehr einfachen und anschaulichen Beispielen, womit er eigentlich tagtäglich in seinem Job so zu tun hat. Von irgendwie verschiedensten Gesetzen über Arten von Verträge etc. immer mit sehr, sehr plastischen Beispielen.
Mhm. Anhand seiner Töchter, was
Anhand
passiert
Töchter,
im Familienalltag. Ja,
genau.
Ja.
Genau. Und gerade für mich als Jura-Laie sind es großartige Einblicke in eben diese Legal-Welt und ja, Möglichkeiten, auch Sachverhalte einfach cool und einfach erklärt zu bekommen. Deswegen auch da unbedingt der Empfehlung auf LinkedIn, Mädchen und Mandanten zu folgen. Da steckt auch immer sehr viel Humor in den Beiträgen.
Total, ich wollte es gerade sagen. Ein kleines bisschen Sarkasmus, Humor und einfach Alltag und man findet sich wieder. Es ist super. Ja, vielen Dank für diese coole Empfehlung. So. Ja, Anton, es war eine tolle Folge. Ich danke dir für deine Insights, für wirklich diese informative andere Seite des Schöffen-Ehrenamts. Ich verlinke selbstverständlich alles, was es zu Anton gibt, vom LinkedIn-Profil über die LinkedIn-Gruppe Schöffeln Society. Die habe ich auch noch entdeckt. Wir erfahren hoffentlich bald mehr über das Buchprojekt und was da noch so kommt. Und ich freue mich auch, wenn wir in Kontakt bleiben. Und herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank dir nochmal, Jana, für die Einladung zu deinem Podcast. Für mich war es eine Premiere, als Influencer in den Podcast eingeladen zu werden. Und genau, schaut irgendwie gerne auf meinem LinkedIn-Profil vorbei. Das ist so der Ort, da spielt sich das meiste ab. Da erfahrt ihr auch, in Zukunft werdet ihr auch Updates zu meinem Buchprojekt dort sehen, natürlich. Und genau, ich bin über jede Frage happy, also scheut auch nicht,
genau,
eine Nachricht zu schreiben auf LinkedIn oder einen Kommentar irgendwo drunter zu setzen. Jede Frage, die ich beantworten kann, ist ein bisschen mehr Wissen zum Ehrenamt in irgendeiner Person und das macht mich dann immer wieder ein kleines bisschen glücklicher.
Also folgt Antons Aufruf und wir sagen bis ganz bald.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. Lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.